Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch im Gespräch mit Andreas Popp und ihr fragt euch vielleicht genauso wie ich, wie schafft man das, wenn man sich tagtäglich bei Andreas seit nunmehr fast 20 Jahren in der Wissensmanufaktur mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt, die eigentlich überhaupt keinen Grund zur Freude sind. Andreas, und du siehst trotzdem total glücklich aus. Du sitzt vor mir wie das blühende Leben. Müsstest du nicht eigentlich ganz tiefe Sorgenfalten und Zornesfalten haben, wenn du immer wieder in diesem Sumpf schwerer Themen dich beschäftigst? Wie machst du das, dass du nicht permanent verzweifelst, resignierst, frustrierst?
Ja, also erstmal gibt es für mich keinen Grund, unglücklich zu sein, weil ich bin ja in einer Situation, in der es mir gut geht. Ich wache jeden Morgen auf und danke dem Schöpfer, dass es uns gut geht, dass ich so leben darf. Und wenn ich dann abends schlafen gehe, dann ist das ja quasi wie ein kleiner Tod. Dann bedanke ich mich für das schöne Leben. Mit anderen Worten, ich habe 365 Leben alleine im Jahr. Aufgrund dieser Tatsache kann man schon von der Reinkarnation überzeugt sein, was natürlich nicht damit gemeint ist, aber es ist tatsächlich eine Grundlage dafür. Und natürlich bin ich zornig, wenn ich mich mit bestimmten Themen auseinandersetze, und das muss ich auch sein, aber wir dürfen auch nie vergessen, dass wir es nicht annehmen müssen und wir uns auf uns selbst konzentrieren und uns fest erden und auch eine gewisse Lichtsehnsucht in uns haben, die Sehnsucht nämlich, uns aus diesem Moloch auch zu befreien, die große Chance zu erkennen, die wir haben.
Das klingt sehr schön.
Ist auch.
Aber wenn ich mich jetzt als Mutter von einem kleinen Kind zum Beispiel betrachte und ich weiß durch die Recherche, die wir ja so machen, dass die blutigen Verteilungskriege in Europa, sagen wir mal so, in 50 Jahren beginnen werden. Also mein Nachwuchs wird damit aktiv konfrontiert werden, meine Enkel sowieso. Das ist ja etwas, was sehr angsteinflößend ist. Also mir persönlich macht es Angst und ich frage mich dann, wie schaffe ich das dann, das mich von diesen negativen Angstgefühlen zu entkoppeln und auch von diesem Ohnmachtsgefühl, wenn man sehenden Auges dort ansteuert. Also, dass das Leben genießen und dankbar dafür zu sein, okay. Aber es nimmt mir nicht die Angst und auch nicht den Zorn, dass wir sehenden Auges wirklich diese Gesellschaft so an die Wand fahren. Mhm. Also wie schaffst du das?
Also ich glaube, das kann jeder schaffen. Man kann sich auch relativ positiv programmieren. Angst ist der schlechteste Ratgeber. Ja. Es ist ja nicht unbedingt die akute Problematik, die auftaucht, sondern die Angst vor dieser Problematik, dass sie auftaucht. Das heißt also, es ist schon ein Unterschied, ob ich verelende oder eine Verelendungsangst habe. Ja. Aber beides verursacht dieselben Symptome im Körper. Ja. Das heißt, es geht natürlich darum, auch zu erkennen, dass wir hier keine Opfer sind, wenn wir hier letztendlich in dieser Welt leben müssen, sondern dass wir uns jeder unser Schicksal auch selber zurechtgemeißelt haben und wir dankbar sein dürfen für diese Chance, dieses Schicksal zu meistern. Und wenn wir es meistern wollen, dann kann es nicht sein, indem wir uns jetzt in Ängste verfallen lassen und deprimieren, sondern das kann nur heißen, dass wir diese Herausforderung annehmen. Und ich bin fester Überzeugung, dass wir keine Herausforderungen angetragen bekommen, die wir nicht bewältigen können. Es kann sein, dass wir an die Grenzen müssen, aber von niemandem wird mehr abverlangt, als er überhaupt zu bewältigen in der Lage ist. Und diese Karma-Lehre, die dahinter steht, diese Wechselwirkung, wenn man Disteln sät, dann kann man keinen Mais ernten. Und wenn man Gutes tut, kommt nichts Schlechtes zurück. Und wenn man Schlechtes tut, kommt nichts Gutes zurück. Also das heißt, mit gutem Beispiel voranzugehen für sich selbst, nicht verzweifeln, vor allem sich nicht in die Dinge zu sehr reinzusteigern, die man nicht direkt verändern kann, sondern sich auf die Dinge konzentrieren, in seinem Kramen, die man verändern kann. Wir sind ja dermaßen gemüllt mit dem täglichen Problem in der gesamten Welt. Wir hätten uns vor 300 Jahren niemals damit beschäftigt, was in Südamerika los ist oder wenn in Indien irgendwo ein Staudamm gebrochen ist oder irgendwo ein Erdbeben war, weil wir es gar nicht gewusst hätten. Wir haben ja heute in einer Tageszeitung mehr Informationen, als man vor 200 Jahren in einem ganzen Leben erfuhr, in seinem kleinen Umfeld, in dem man sich bewegte. Dazu ist der Körper nicht in der Lage, das zu verkraften. Und wir werden einfach überfordert mit diesen vielen Eindrücken, die wir haben. Und davon muss man sich dann auch ein Stück weit frei halten und auch zu sich selbst finden. Nicht alles mitnehmen, was angeboten wird, auch nicht an schlechten Informationen. Die Zeitung einfach nicht lesen, die Nachrichten einfach auszulassen, sondern sich nur auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.
Okay, ich habe gerade mal eine Kritik gelesen über das positive Denken. Ich möchte dich nicht falsch verstehen, aber ich entnehme, dass du, dass es eine klare Liebeserklärung ist an das positive Lebensgefühl, das positive Denken.
Ja,
ich,
ja, ja.
Ich verkürze jetzt
ja, ja,
nur.
Ja, ja, ist okay.
Und da wurde nämlich gerade kritisiert, das positive Denken hat uns auch in die Probleme hineinmanövriert, in denen wir uns jetzt befinden. Das heißt, ich sehe die Welt positiv, bedeutet, ich blende das Schlechte aus. Damit muss ich mich jetzt nicht mehr beschäftigen, weil ich jetzt das positiv nehme und die Dinge so akzeptiere, wie der Ist-Zustand ist. Mhm. Was aber verhindert, dass ich mit kritischem, ängstlichem Blick die Missstände betrachte und mir wünsche, ich möchte sie verändern. Mhm. Wie kriege ich das unter einen Hut?
Du sprichst von positiv und nennst das Wort auch schlecht und gut dabei. Also es geht hier so ein bisschen um dieses Gut und Böse.
Na, das sind die Begrifflichkeiten, mit denen wir so im Lifestyle-mäßig und auch hantieren.
Und das sind die Begriffe, die ich bei mir abgeschafft habe. Mhm. Es gibt nicht Gut und Böse für mich, sondern richtig und falsch. Okay. Und bei richtig und falsch komme ich plötzlich an eine ganz sachliche Ebene, die hervorragend auch zur Spiritualität passt. Dass wir eben halt auf die sachliche Ebene heruntergehen und sagen, okay, wie ist die Schöpfungsstruktur, die Schöpfungsarchitektur aufgebaut? Ich war vor vielen Jahren genau in derselben Situation und war mehr oder weniger ein Spielball auch meiner Gefühle, war auch ein Spielball dieser vielen Informationen, die ich nicht verarbeiten konnte, weil ich sie nirgendwo einbauen konnte in ein Gerüst, in eine Struktur der Schöpfung. Mir war damals nicht klar, dass man überhaupt die Architektur der Schöpfung erlernen kann, was ich getan habe und heute viel entspannter bin, wenn ich weiß, ich kann die Schöpfung lernen wie ein Fachwerkhaus. Das heißt, ich habe nicht jede Kassette ausgemauert, aber ich weiß von der Struktur her, wie das Gebäude aussieht. Und zwar von unten bis oben, durch die gesamten Strukturen hindurch, durch die einzelnen Schöpfungsebenen durch. Das reicht, um so einen Überblick zu bekommen, um erst einmal zu wissen, wie die Statik ist. Wenn ich jetzt anfange, das Ding über mein Leben weiter auszubauen, dann bekomme ich natürlich immer mehr Informationen und erkenne die Klarheit auch. Und es wird immer deutlicher, das Bild. Aber diese erste Struktur, die man sich anarbeiten kann, reicht aus meiner Sicht aus, um sofort zu erkennen, ist etwas richtig oder ist es falsch. Und wenn etwas falsch ist und ich kann es nicht ändern, dann muss ich es eben hinnehmen. Mhm. Nicht als böse bezeichnen oder als gut bezeichnen, sondern ich muss es dann hinnehmen, es sei denn, ich kann etwas ändern. Mhm. Wenn wir erkennen, dass jeder für sich selbst in der Eigenverantwortung ist, dann bedeutet das, dass er die Eigenverantwortung auch übernehmen muss für sich. Und wenn ich jetzt sitze, ich habe keine Zeit für meine Eigenverantwortung, weil es mich krank macht, dass ich weiß, dass in Südamerika die Umwelt zerstört wird, um beispielsweise Elektroautos zu bauen, die man uns hier als umweltschonend verkauft, dann ist es eben halt so, dass ich sagen muss, okay, ich kann nichts daran ändern. Die Menschen sind eben halt dermaßen hirngewaschen und offenbar von einer Sehnsucht des Falschen befallen, dass ich das akzeptieren muss und aufpasse lieber, dass ich mich nicht anstecken lasse.
Okay, ja, jetzt verstehe ich es langsam besser. Aber woher hast denn du diesen Input bekommen? Wer hat dir denn diese Offenbarung zuteil werden lassen?
Ja, ich habe vor nicht langer Zeit, vor einigen Jahren, mich mit drei Büchern auseinandergesetzt. Einige zucken jetzt zusammen, weil ich das schon öfters gesagt habe. Und dieses dreibändige Werk, das heißt Im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, und ich habe dort versucht, meine Fragen beantwortet zu finden. Und ich habe angefangen mit dem ersten Band und ich muss ehrlich sagen, ich war entsetzt darüber, weil es war mir zu schwer lesen, es war zu schwer, es war nicht flüssig, es war schwierig in der Sprache, weil es eine ältere Sprache ist und es machte ein wenig so, die Situation war Schuld und Sühne und es wirkte fast antiquiert auf mich. Das kam aber dadurch, dass ich eben halt in der alten Biografie verhaftet war, so wie es die meisten heute auch noch sind und ich natürlich auch noch zu einem großen Teil. Ich bin ja nicht gleich freigeschwommen. Mhm. Und habe mich dann dort reingearbeitet, habe mich aber dann gezwungen, es durchzuarbeiten. Und da werden viele Dogmen wirklich gesprengt. Und das ist schwer, es ist ein Studium, kein genüssliches Lesen am Anfang. Und dann habe ich irgendwann die Situation erfahren, dass ich nicht mehr rauskam. Und ich wollte das weiter lernen. Und heute habe ich auch anhand der Peripherie-Schriften, die es dazu gibt, einen Überblick bekommen, der mein Leben nicht nur extrem umgeschaltet hat, sondern ich habe keine Fragen mehr.
Was hast du dir denn für Fragen gestellt oder welche wolltest du beantwortet haben mit der Lektüre und welche Dogmen wurden denn da gesprengt?
Also eine entscheidende Frage war für mich, dass wir seit Tausenden von Jahren leben und wir wissen gar nicht wozu.
Der Sinn des Lebens.
Der Sinn des Lebens. Mhm. Warum bin ich hier? Was mache ich? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist Seele? Gibt es so etwas? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was passiert, wenn ich schlafe? Ich gehe schlafen und habe eine Herzschwingung von 12, gehe in eine ruhige Phase, schlafe langsam ein, gehe dann auf 8, gehe dann auf 6, auf 4, bis auf 0,5 runter in der Tiefschlafphase und plötzlich springt es hoch auf 15. Und da läuft eine Aktivität in mir ab und das in einem Moment, wo mein Körper völlig schlafend ist, also irgendwie gar nicht mehr in dem klassischen Leben ist, sondern in einer anderen Phase, wo das Herz schlägt, die Atmung läuft. Aber das sind so die Momente, wo man nicht möchte, dass der Partner einen schlafen sieht, weil man liegt, hat den Mund offen, mal ja, also diese typische Form. Ja, genau. Das sind so die Dinge, wo man einfach nur so liegt. Und da laufen aber plötzlich in dieser Phase ausgerechnet die höchsten Hirnaktivitäten ab. Was läuft da ab? Wo bin ich nachts? Wie kann es sein, wenn ich morgens um 6 wach werde und um 7 muss ich aufstehen und ich schlafe noch mal eine Stunde ein und bin mit einem wie wahnsinnigen Traum konfrontiert und ich stelle fest, ich habe nur 20 Minuten geschlafen, weil ich 20 Minuten später wieder wach werde und denke, wow, abgefahren. Mhm. Ich habe Raum und Zeit plötzlich verlassen und bin in einer völlig anderen Dimension. Das kennt doch jeder. Und jetzt kommt die Frage, ja, was ist da gelaufen? Mhm. Und das sind eben halt die Dinge aus der Praxis, wo ich mir die Frage gestellt hatte, wer bin ich, wo komme ich her, wo war ich eigentlich vor meiner Geburt? Das ist ja eine unheimlich wichtige Frage. Nicht, wo war mein Körper, davor habe ich ja keine Angst, meinen Körper zu verlieren. Es geht ja um das Ich zu verlieren. Davor haben die Leute auch Angst, wenn es ums Sterben geht. Und so habe ich dann irgendwann mich an diese Architektur herangewagt. Ich habe ehrlich gesagt vieles gesucht. Die Lichtsehnsucht danach hatte ich schon lange. Aber gefunden habe ich es erst da. Und ich weiß, viele können mit diesem dreibändigen Werk gar nichts anfangen. Und es ist mir auch nicht gleich, aber es ist okay, muss jeder für sich. Ich will auch niemanden missionieren. Ich habe genügend mit meinen eigenen Problemen und mit meinen Fehlstellungen zu tun, die ich gerade zu biegen habe, weil ich natürlich, und das ist schwierig bei diesen Büchern, feststelle plötzlich, wo die eigenen Probleme eigentlich liegen.
Du bist ja ein Mensch, der es gewöhnt ist, sehr straight zu denken. Also du bist jemand, der gut analysiert, du denkst wissenschaftlich. Was ist passiert in deinem Leben oder ist etwas passiert? Ist es vielleicht ein höheres Maß an Weisheit, was man bekommt, dass man sich irgendwann anfängt, von der reinen Verstandesleistung, also das analytische Denken, abzukoppeln? Ja. Und seinen Geist zu benutzen oder die Seele, um sich solchen Themen zu öffnen. Denn ich denke, das ist das, woran alle scheitern. Du hörst Reinkarnation, oh, unseriös, nee, da will ich jetzt gar nichts zu tun haben. Das ist so unwissenschaftlich, weil unser Verstand eben dafür kein Konzept hat. Wir können das auch nicht messen, wir können das nicht beweisen. Wir haben keine Gerätschaften, um Experimente zu reproduzieren, was dieses Thema betrifft. Obwohl es seriöse Wissenschaftler gibt, die sich dem Thema angenommen haben.
Na klar.
Aber wir haben ja nicht nur unseren Verstand. Du hast mal das so schön gesagt, der Verstand ist ein Werkzeug, dem wir uns bedienen können. Aber wir haben eben
bedienen auch müssen, der ist auch wichtig, der Verstand.
Ja, selbstverständlich, aber wir dürfen uns darauf niemals reduzieren lassen.
Nein.
Aber das haben wir verlernt, oder? Dieses Bedienen auch der Seele oder des Geistes. Und alles, was wir tun, ist Verstandesleistung.
Ein Verstand braucht einen Führer oder besser gesagt, um das Wort Führer zu vermeiden hier in Deutschland, braucht einen Aufsichtsrat. Einen jemand, der dafür verantwortlich ist, auch zu steuern, was dieser Verstand macht. Mhm. Wenn aber irgendwann das Werkzeug die Macht hat über den Geist, wir sehen das an dieser sogenannten künstlichen Intelligenz, die da gerade auf uns zukommt.
Genau das wollte ich gerade sagen.
Das heißt, wir sehen hier, wie diese Endzeit immer größer wird, wie wir mit Vollgas gegen eine Wand fahren und wir uns selbst aufgegeben haben, weil wir tatsächlich glauben, dass wir im Rahmen dieser, ich nenne es mal anthropozentrischen Hybris, also die Überheblichkeit des Menschen, sich als Endprodukt der Evolution anzusehen, und die Wissenschaft mittlerweile in eine völlige Absurdität abgedriftet ist, versuchen, alles in eine Formel hineinzudrängen. Also die Wissenschaft, die uns nicht Wissenschaft und hilft beispielsweise in unserem Leben mit bestimmten Dingen wie Hebelwirkung oder sonstigen Dingen, zum Beispiel das Leben zu erleichtern, sondern die aus ihrer eigenen Struktur heraus ausgebrochen ist und sich hochgeschwungen hat in ihrer Hybris, uns zu erklären, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Die Wissenschaft ist dafür nicht nur nicht geeignet, weil das hat was mit den Schöpfungsstrukturen und den Schöpfungsgesetzen zu tun. Und in diesem Grunde ist es absurd, dass eine Wissenschaft die Frage stellt, wer sind wir, wo gehen wir hin und wo kommen wir her und es gibt Reinkarnation oder es gibt keinen Tod oder sonst etwas. Dazu ist die gar nicht in der Lage.
ein kleines Beispiel, ein kurzer Exkurs, um mal zu zeigen, dass Wissenschaft oder Verstandesleistung sogar kontraproduktiv wirken kann. Vielleicht ist dir das Buch Die Suche nach dem verlorenen Glück ein Begriff. Eine französischstämmige Amerikanerin ist ins Amazonasgebiet gereist und hat dort ein indigenes Volk besucht und hat beobachtet, wie gehen die mit ihren Kindern um.
Ja.
Und ihre Erfahrungen waren dann überwältigend. Sie hat gesehen, dass dort eben eine perfekte Harmonie zwischen Eltern und Kindern existiert. Eigentlich quasi gewaltfreie Erziehung und sehr liebevoll. Und trotzdem haben die Kinder ihren Eltern blind vertraut und hatten Respekt und so weiter. Ja. Und sie hat dann sich darüber Gedanken gemacht, wie kann denn das sein, dieses eigentlich primitive Volk. Und wir sind doch aber so hochgradig zivilisiert und haben doch die Wissenschaft und die Erziehungswissenschaften und die Kinderpsychiatrie und so weiter. Warum funktioniert denn das bei uns nicht so gut? Und da hat dann wohl auch einer von diesen Amazonas-Indianern gesagt, also das ist schon sehr eigenartig, wenn im Westen eine Frau, eine werdende Mutter, am besten drei Erziehungsratgeber von einem fremden Mann geschrieben lesen muss, um zu wissen, wie sie als Mutter mit ihrem Baby umzugehen hat. Und das ist eigentlich wirklich auf eine kurze Formel heruntergebrochen, was Verstand eigentlich oder dieses Verstandlichen von solchen völlig natürlichen Dingen, die eigentlich uns ganz tief veranlagt, natürlich veranlagt sind, was das eigentlich kaputt machen kann, nämlich das völlig natürliche Verhältnis auch von einer Mutter zu ihrem Baby.
Damit wird die Eitelkeit stimuliert. Eine Mutter, die heute ja nicht arbeitet, sondern bei ihrem Kind ist. Und das ist die schwerste Arbeit, die ein Mensch überhaupt haben kann. Für mich ist die Mutter einer der, das habe ich natürlich durch Eva auch viel gelernt und auch verstanden. Ich habe mich wirklich auseinandergesetzt mit dieser Thematik des Stillens, mit der Thematik, mag man kaum glauben als Mann, aber ich habe mich damit wirklich auseinandergesetzt. Und ich habe mich auch auseinandergesetzt mit der Mutter-Kind-Bindung und Mutter-Kind-Beziehung, weil das für mich unglaublich interessant war. Also Eva und ich, wir stimulieren uns da wirklich gegenseitig extrem, weil sie aus einer Welt kommt und ich aus einer anderen Welt kommt und wir da jetzt ergänzen.
Perfekt.
Ja, wir flechten einen Zopf von einem Portfolio, was unglaublich groß ist und das bringt uns beide extrem nach vorne. Und also für mich ist es zum Beispiel so, dass wir heute Kinder eben halt in Kinderhorte abgeben. In keiner Natur gibt es das, bei keinem Tier gibt es das, wenn ich einer Mutterkatze oder einem Mutterhund oder sonst irgendjemanden oder einer Löwin ein Kind wegnehmen würde. Die würde ihr Kind mit dem Leben verteidigen.
Ja.
Und bei uns stehen die Frauen mit ihren Kindern Schlange bei einer Kita und fordern, dass sie ihr Kind dort lagern dürfen, entlagern oder zwischenlagern dürfen, damit sie einen sinnlosen Job irgendwo machen können, mit dem sie oft weniger verdienen, als das, was sie hätten, wenn sie zu Hause bleiben würden und würden das Geld zum Beispiel auch zu Hause bekommen. Das heißt, wir haben ja völlig andere Anreize. Daran erkennt man, wie verkommen diese Welt ist. Diese Welt ist ja völlig verkommen. Und das ist das, was wir unter der modernen Welt verstehen, weil wir in der ehemaligen Zeiten, vor tausenden Jahren, waren die Menschen noch verbunden mit der Natur, mit den Wesenhaften der Natur. Die waren in der Lage zu erkennen, welche sind die richtigen Kräuter, wie muss ich mich verhalten. Sie haben beispielsweise um Regen gebetet. Sie haben sich mit diesen ganzen Naturgesetzen und mit den Naturwesen in Verbindung gesetzt und haben gesagt, dein Wille geschehe. Und das war natürlich eine Demut, die da noch hinterstand. Und aus dieser Phase heraus musste dann durch die Zwangschristianisierung, das war gefährlich, weil das waren Menschen, die ja verbunden waren mit den Gesetzen der Natur. Und man hat diese Menschen entwurzelt durch Zwangschristianisierung, Kirchen, Religionen und so weiter. Das ist ja eins der Hauptprobleme, die wir immer wieder haben, dass dann diese Menschen entwurzelt werden. Die Hexenverbrennung, die man gemacht hat, das heißt also die Menschen, die mit den Naturwesen verbunden waren, wirklich im Einklang mit der Natur waren, haben natürlich diesem luziferischen Materialismus des Verstandes im Wege gestanden, mussten weggemacht worden. Und dadurch ist eine Lücke gerissen worden in dieser natürlichen Entwicklung, indem man diese Menschen alle ermordete im Mittelalter. Ja? Und dann hat man plötzlich wieder mit der Industrialisierung irgendwo oder kurz davor angefangen. Und jetzt ist dort eine Lücke und das war der Abriss. Und auf dieser Basis sind wir nun weiter, auf der Basis des mechanistischen Weltbildes von Newton und so weiter, wird jetzt plötzlich gearbeitet. Und die ganzen Naturwesen, wenn ich heute jemanden erzähle, ich rede von Naturwesen, es gibt welche, die reden von Wichteln und so weiter und so fort, da zucken ja heute alle zusammen und sagen, sag mal, was raucht er eigentlich? Ist er jetzt völlig durchgedreht? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte mir das einer vor 10 Jahren noch gesagt, hätte ich dasselbe gedacht. Mhm. Ich verstehe es. Ich bin immer noch klar bei Verstand. Ich bin kein bisschen abgedriftet, kein bisschen depressiv, auch nicht in irgendeiner Stimmung nach dem Motto, alle Zellen meines Körpers sind glücklich, halali. Das bin ich auch nicht, sondern ich bin ganz sachlich, vernünftig, komme zu Schlüssen und habe jetzt meinen Weg gefunden, bin sehr, sehr glücklich darüber, auch meine sachlichen, wissenschaftlichen Arbeiten sauber und exakt und klar vor allem abzuarbeiten. Weil ich jetzt mein Fundament wiedergefunden habe. Die meisten Menschen sind entwurzelt und deshalb haben sie Angst.
Ja, es ist noch etwas dazugekommen, etwas sehr Wertvolles bei dir. Eine Einsicht oder ein Spüren oder ein Wissen, was dazugekommen ist, was ja all dein analytisches Denken und dein Bild, deine Bildung, die du dir angeeignet hast, die wird ja dadurch nur ergänzt. Und, ja, wenn man, und dann kann man es vielleicht sogar ganzheitlich miteinander gemeinschaftlich benutzen. Also den Verstand anwenden auch auf Themen, die mit diesen Ursprüngen unseres Daseins zu tun haben. Also wenn man es jetzt zum Beispiel aus psychiatrischer Sicht betrachtet, könnte man sagen, der Mensch hat Jahrtausende lang in einem Naturzustand gelebt, in dem er auch an Reinkarnation fest geglaubt hat. Die Menschen wurden so bestattet in Embryonalstellung, dass man dachte, sie werden dann aus diesem roten Leben wiedergeboren. Ja. Und aus psychiatrischer Sicht oder aus psychologischer Sicht haben sich ja Menschen viel zu schnell dann entwickelt. So schnell kommt der Geist überhaupt nicht hinterher. Wir leben jetzt in einer Welt, die eigentlich von unseren Ursprüngen so weit entwurzelt ist, dass es eigentlich nur eine zwingende Konsequenz ist, dass wir alle irgendwie psychische Probleme haben und die Psychiater und Psychologen Dauersprechstunden schieben müssen.
Das merke ich im ganz normalen Leben. Wenn ich nach Kanada rüberfliege beispielsweise, von Europa nach Kanada, dann ist das eine Flugzeit von 7 Stunden nur. Ja. Und ich bin innerhalb von 7 Stunden in einem anderen Kontinent.
Ja.
Und dazwischen liegt der komplette Atlantik.
Das
waren früher Monate, waren die Schiffe unterwegs dafür. Und ich bin da in 7 Stunden und ich merke noch, wie ich neben mir stehe, wenn ich in Halifax bin, wenn ich wirklich in mich hineinhorche. Und meine Seele, die braucht 1-2 Tage, bis sie erst nachkommt. Ich spüre richtig, jetzt ist sie über England, jetzt ist sie über Island und jetzt langsam kommt sie hinterher. Ja, und es dauert fast noch ein bisschen, wenn man so sich reinfühlt, bis man wieder deckungsgleich ist, bis man wieder kongruent ist und die Seele wieder mitgekommen ist.
Andere würden Jetlag sagen, oder?
Ja, ja, man kann es auch Jetlag nennen, ja, weil sich in Müdigkeit kann man das Ganze natürlich messen, aber man kann das auch anders interpretieren.
Wenn du dir jetzt die Zeitgenossen anschaust. Hier, du bist jetzt wieder in Deutschland, lebst ja das ganze Jahr über eigentlich permanent in Kanada. Klar. Du bist zu beneiden, wirklich dünn besiedeltes, wunderschöne Naturvielfalt. Ja. Dann kommst du hier mit dem Flugzeug an, steigst aus und dann wirst du erstmal torpediert mit einem negativen morphogenetischen Feld. Oder wie würdest du es bezeichnen, was dich dann hier so erdrückt?
Naja, die Menschen sind hier natürlich, wenn wir wissen, dass die Gedankenformen sich addieren und dadurch diese morphogenetischen Felder erst entstehen. Wir können Gedanken nicht sichtbar machen, aber die Gedanken sind entgegen allen Annahmen eben nicht frei. Negative Gedanken addieren sich genauso wie positive Gedanken, weil sie zum Grobstofflichen gehören und nicht zu irgendeinem Feinstofflichen. Und das ist eine ganz bewusste Art. Grobstofflich, feinstofflich, geistig sind Arten und die sind unterschiedlich. Die sind nicht irgendwie schwimmend, dass es von einem zum anderen zum nächsten geht und das ist nur eine kleine Grenze, sondern es sind völlig unterschiedliche Arten. Und wenn wir wissen, dass eben halt diese Gedankengänge sich nach außen tragen, wenn man Maschinen bauen könnte, was man nicht kann, aber vielleicht kann man es irgendwann, dann könnte man die Gedankenformen sehen. Frühere Kulturen konnten das, in China war das ganz oft, wo man dann davon sprach. Und andere Gedankengänge dieser selben Art sich dann eben halt treffen und es gibt die Anziehung der Gleichart und jetzt entsteht eine Stimmung in einem Raum. Wir kennen das doch alle, wenn wir in einem Raum sind, wo alle fröhlich sind, wo alle glücklich sind, dann gehe ich rein und bin heiter und dann gehe ich ins Arbeitsamt beispielsweise in irgendeinem Gang und ich kann kaum atmen, weil ich spüre, wie furchtbar das alles ist, weil dort so viele negative Gedanken sich ausstrahlen. Das sind die ganz wesentlichen Elemente. Jetzt habe ich irgendwie vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Was war denn die Frage nochmal?
Ob es dieses morphogenetische negative Feld ist, wenn du hier in Deutschland ankommst.
So,
also was es ist, was dich dann so fertig macht.
Das war's. Und ich sage, dieses morphogenetische Feld findet man hier natürlich. Speziell Europa befindet sich gerade in einer Wechselwirkung ihrer eigenen Fehlkolonialisierungen, die sie über hunderte von Jahren durchgezogen hat. Das ist ja eins der Themen, welches Eva in ihrem Buch Blutgericht Europa auch ganz deutlich beschreibt. Das ist nicht nur einfach eine historische Abarbeitung der europäischen Situation, sondern eine europäische Analyse auf der Basis der Quellen, die auch die Mainstream-Historiker nutzen, auf denselben aber auf derselben Grundlage, aber mit einem völlig anderen Sichtwinkel, mit einer völlig anderen Perspektive, nämlich eine Etage höher, nicht abgerichtet. Und da lernt man übrigens auch, wie schon Geschichte manipuliert wurde, damals schon zur Zeit Karls des Großen zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Da geht es nicht um irgendein Gedankenspiel, sondern um den Zusammenhang, den man erkennen kann. Und zu der Zeit war es dann natürlich auch so, die Gedankenformen haben sich dann entwickelt. Das heißt, die Menschen in Europa wurden niedergeschlagen. Sie wurden zwangschristianisiert in einer dramatischen Form. Und irgendwann, das kennen wir aus der forensischen Soziologie, entwickeln sich aus den geschundenen Selbstschänder. Wir wissen, dass Menschen, die missbraucht wurden, oft oder höher eine Quote haben, selbst zu missbrauchen als andersrum. Das ist nicht ganz unbekannt. Mhm. Und das haben wir auch in den Völkern. Und wenn ich sehe, dass das europäische Volk zum Beispiel massiv unterdrückt wurde durch Rom, durch deren Schlechter Karl den Großen, der Barbar, es war ja ein Barbar und Diktator, dass der heute als Vater Europas bezeichnet wird, das ist für mich völlig unerkennlich, aber es ist eben halt so. Es gibt ja sogar noch einen Karlspreis, den Hitler hat ja erst Karl den Großen erst nach oben gebracht wieder. Aber okay, das ist jetzt zu weit. Aufgrund dieser Tatsache, dass die Deutschen da offensichtlich so niedergemacht wurden im Rahmen der Zwangschristianisierung, sind ein paar hundert Jahre später die großen europäischen Kolonialisierungen entstanden. Ob das Südamerika war, ob das die Indianer waren in Nordamerika oder in Mittelamerika, ob das in Australien waren die Aborigines oder in Indien beispielsweise die Engländer, die dort beispielsweise die Menschen dort in Massen platt gemacht haben. Das waren Spanier, das waren Portugiesen, Engländer, Franzosen und auch Deutsche. Und wenn dieses Pendel dann so zurückschlägt, wie vorher durch die Zwangschristianisierung und jetzt das Pendel natürlich wieder zurückschlägt, indem jetzt beispielsweise Europa dafür büßen muss. Das sind Gesetze der Natur, gegen die wir uns offensichtlich gar nicht auflehnen können. Das geht so weit, dass diejenigen, die jetzt gerade davon betroffen sind, unterzugehen, Deutschland, eine eigene Todessehnsucht zu haben, unerklärliche Todessehnsucht, denn die größten Feinde der Deutschen sind ja die Deutschen selbst. Hier spätestens merkt man, welche Kräfte hier am Wirken sind, die man nur in den Gesetzen der Natur finden kann. Das würde natürlich zu weit führen, das jetzt im Detail auszuarbeiten, aber das sind die großen Zusammenhänge, vor denen wir stehen. Wir sind ja nicht nur Opfer, sondern wir sind letztendlich in einer Wechselwirkung und jeder ist an seinem Ort und in seiner Position, in der er gerade ist, richtig besetzt. Die Kunst besteht darin, weil das hart klingt für manche natürlich, wenn einer krank ist und sagt, das kann doch nicht sein, dass das richtig ist. Mhm. Ich verstehe diese Argumentation. Wenn man aber diese Zusammenhänge versucht, einfach mal unter diesen Gesichtspunkten zu beleuchten, bekommt das Ganze eine völlig andere Grundlage, ein anderes Fundament und plötzlich kann man sogar dankbar dafür werden für Schicksalsschläge, weil man weiß, dass man damit unglaublich viel an Karma abbaut.
Okay, ich denke, da ist wirklich sehr viel nötig, also viel gedankliche Arbeit ist dafür nötig, um sowas wirklich auch zu Herzen kommen zu lassen. Denn jemand, der jetzt beispielsweise eine junge Frau oder ein junger Mann, der schwer an Krebs erkrankt, das wird, weiß ich nicht, ob das möglich ist, dass man dann so eine Akzeptanz entwickelt und sagt, ja, es musste scheinbar so sein oder es ist eine Konsequenz daraus. Aber um bei deinem Bild zu bleiben, dass es wie ein Pendel ausschlägt, wann hört es denn auf zu pendeln, wenn wir jetzt eine neue Katastrophe bekommen? Europa wird ein Armenhaus, das neue Armenhaus der Welt werden. Und hier werden bürgerkriegsähnliche Zustände, die werden erwartet. Könnte das ist sein, eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Ja.
Wann hört es auf? Dann wird wieder Unrecht passieren. Hört es überhaupt auf? Oder ist es der Sinn, dass es aufhört?
Ich glaube, die Menschheit hat eine Situation erreicht, durch ihr falsches Verhalten, nicht gut und böse, wie gesagt, durch ihr falsches Verhalten, sich von den Gesetzen der Natur so abbringen zu lassen. Mhm. Und es ist nicht, dass die Menschen jetzt alle Opfer sind dabei und da gibt es irgendwie da oben und da heißt es dann, ja, gibt es dann irgendwelche bösen, okkulten Mächte, die das steuern? Nein, nein.
Aber die gibt es bestimmt.
Ja, natürlich gibt es die, aber das sind natürlich die Spieler, die mit in den Gesetzen der Natur drin sind. Mhm. Sonst würden die Gesetze der Natur ja auch gar nicht gehen. Das heißt also, letztendlich gibt es dann natürlich immer irgendwelche Leute und wenn ich eine Maschine beschreibe und halte mich dann an irgendeiner Achse oder an irgendeinem Zahnrad fest und sage, das macht am meisten kaputt, dann ist das falsch. Das Ganze arbeitet ineinander zusammen. Das ist schon eine klare Situation. Es ist für viele ganz schwer zu verstehen. Ich kann auch nur damit sagen, einen Impuls zu geben versuchen, sich mit diesen Dingen überhaupt zu beschäftigen, wenn man weiterkommen will. Wir merken doch eines, mit den bisherigen Gedankenmustern, mit den bisherigen Abrichtungen, mit der bisherigen Biografie geht es einfach nicht.
Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Wenn man jetzt davon ausgeht, diesen gedanklichen Sprung schaffen viele Menschen, also vielleicht wäre ja wirklich ein Paradigmenwechsel und wieder ein Hinwenden zu unseren geistigen Wurzeln wäre vielleicht wirklich etwas, wo man sagen könnte, die Menschheit gesundet, wir werden es lernen, zusammen mit der Mitschöpfung in Harmonie zu leben. Also totale Fiktion. Andreas, ich frage dich, kannst du dir vorstellen, dass mit diesem Homo sapiens, der sowas hier macht, das jemals Erfüllung finden kann? Guck mal, das ist die Schlagzeile, Politikerin tritt als Nackteinhorn auf, eine Stadträtin.
Ja, ein schönes Endzeitbeispiel.
Oder
Endzeit. Das ist Endzeitbeispiel. Das heißt, wir haben hier letztendlich die Dummheit in der absoluten Perfektion, im Zenit erreicht. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch warten. Und wir brauchen jetzt wahrscheinlich gar nicht uns darüber nachdenken, wie wir diesen Prozess aufzuhalten versuchen. Denn wir wüssten ja gar nicht, wie es denn sein sollte, wenn wir es aufhalten können. Denn die Menschen wären ja da die gleichen. Nehmen wir an, wir würden jetzt zaubern können und wir wären 30 Jahre zurück. Mit denselben Menschen, mit demselben Wissen.
Das würde nichts ändern.
Es würde genau dasselbe wieder passieren. Die Trägheit wäre sofort wieder da. Und wir würden so lange wieder weitermachen, weil wir ja wieder 30 Jahre Zeit hätten, bis wir da wieder sind, wo wir heute sind. Und die Ersten würden schon sagen, wie ich heute auch viele Leute höre, in meinem Alter oder auch in noch älter zum Beispiel, die dann sagen, naja, ich werde es ja nicht mehr erleben. Und dann sage ich immer, Himmel, das ist asozial. Ja. Der Begriff asozial ist ja ein Begriff, der so vergewaltigt wird. Ja, ist auch nicht so richtig, weil asozial, doch, asozial gibt es schon. Also in Vorständen von Banken kenne ich unglaublich viele Asoziale.
Man darf es nicht mehr sagen wegen Hitlersprache.
Gab es den Begriff?
Das ist ein Begriff der
Nazis. Ach, wusste ich gar nicht. Okay, siehst du, ich bin schon so lange weg hier. Also ich nenne sie auch Einkommensschwache, weil man nämlich damit meistens ärmere Leute meint. Das sind Einkommensschwache, die als asozial bezeichnet werden. Aber asozial sind häufig die Leute, die an der Macht sind.
Ja, die nicht sozial sind.
Genau.
Ach, Andreas, du hast mir viel zum Nachdenken mitgegeben. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht, liebe Zuschauer, spielt ihr auch mit dem Gedanken, euch mal dieses Buch zu Gemüte zu führen. Im Lichte der Wahrheit.
Ja?
Wie hieß der Autor?
Abdruschen.
Also ich bin darauf sehr gespannt. Vielleicht beantwortet das Fragen für euch.
An der Stelle möchte ich sogar sagen noch, das Blutgericht Europa ist nicht nur ein historisches Werk, sondern auch ein gutes Einstiegswerk für das Im Lichte der Wahrheit. Als Einstiegswerk, weil da auf der Basis der Gesetze der Natur in einer sehr einfachen Form schon immer wieder eingearbeitet ist, aufmerksam gemacht wird. Und da werden schon ein paar Grundlagen schon gelegt, die als Einstieg hilfreich sein können.
Okay. Ich lasse mich überraschen. Ich bin unglaublich gespannt. Vielleicht können wir uns sogar mit Eva im nächsten Jahr darüber mal zu dritt unterhalten, über genau die Themen. Vielleicht hat sich dann bei euch auch wieder neue Erkenntnisse aufgetan und vielleicht bei mir auch.
Ich werde Sie gern fragen. Im Moment zieht sie wenig nach Deutschland.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch unsäglich, was um Ihre Person, aber auch um...
Nee, nicht deswegen gar nicht mal, sondern Deutschland insgesamt. Es ist tatsächlich so, die Felder, die Menschen, dieses Verbissene, dieses
das hier.
Zerstörte, das ist einfach schwer auszuhalten. Manchmal ist es einfach schwer auszuhalten.
Okay, also ja, wir müssen tatsächlich...
Vielleicht kommt sie.
Ja, wäre schön und wenn nicht, dann könnte ich sie gut verstehen. Okay, das war für mich ein sehr starkes Gespräch. Also es hat mich sehr bewegt. Also hat mir wirklich viel mitgegeben zum Nachdenken. Es ist aber auch etwas, was mit Hoffnung füllt. Also vielleicht, dass man wirklich so versucht, für sich zu erkennen, wie kann ich es schaffen, mein Leben trotzdem in so einer... aus so einer Perspektive neu zu betrachten, dass ich wieder dankbar sein kann.
Für sich, genau.
Wunderbar.
Genau das ist der erste Schritt. Das war auch für mich das Schwierige. Nicht die Welt ändern zu wollen, das geht nämlich nicht, sondern sich selbst ändern und dann kommt die Vorbereitung. Und wer sich in dieses Licht stellt und das versteht, der gerät plötzlich in einen positiven Sog, genauso wie es vorher negativ war. Und dann ist es gut.
Was nicht bedeuten soll, dass wir positiv denken und das Schlechte alles ausblenden. Wir versuchen trotzdem Gutes zu tun.
Keine Trägheit.
Und genau, wir versuchen trotzdem das Richtige zu tun. Und wenn wir das Richtige nicht tun können, weil wir die Möglichkeiten nicht haben, dann sollen wir zumindest, dass das falsch läuft, lernen hinzunehmen und nicht daran zu verzweifeln. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Lieber Andreas, dir danke ich ganz herzlich für diese zwei wunderbaren Gespräche. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Gute für dich. Viel Spaß wieder in Kanada mit Eva. Ich beneide euch wirklich im Herzen, dass ihr dieses Refugium habt, vor allem auch diese Naturschönheit.
Ja. Also beneidet werden wollen wir nicht, obwohl wir freuen. Nein. Ich freue mich darüber.
Und das ist immer ein falsches Wort.
Ja, ich weiß. Also wichtig ist, dass man sich insgesamt, man muss nicht unbedingt in Kanada sein, um auch in ein Wohlfühlprogramm zu kommen. Das kann man selbst gestalten.
Ja, aber ich denke, das ist ein wichtig. Weg, das ist ein Prozess.
Unser Weg ist der beste gewesen, den wir gemacht haben, ja, das stimmt.
Und vielleicht haben wir bei euch, liebe Zuschauer, heute gerade ein erstes Steinchen gesetzt, um diesen Prozess zu beginnen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch auch alles Gute und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Schreibt eure Kommentare, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare heute.
Ich auch.
Oh ja, also macht es gut, alles Liebe, eure Julia.